Es ist schon ein paar Jahre her, da kam ein neuer Film raus, eine Gaunerkomödie mit Jan-Josef Liefers und Justus von Donani. Die beiden spielen zwei Chaoten, die sich in Saint-Tropez Geld ergaunern wollen. Der Film heißt Desaster. Als der rauskam, waren Bianca und ich am Spazieren und kam so eine Litwas-Säule vorbei, wo für diesen Film ein riesiges Werbeplakat hing. Und Bianca und ich haben beide hochgeschaut und dann im gleichen Moment angefangen zu lachen, wegen dem Untertitel des Films. Der heißt nämlich, alles lief nach Plan, aber der Plan war Kacke. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt aus eurem eigenen Leben. Ich liebe Pläne, ich mache auch gerne Pläne, ich halte mich auch an meine Pläne und manchmal denkt man so, ach du ahnst es nicht, was war das denn für ein Kackplan? Eigentlich hätte Rüdiger heute hier stehen sollen, der ist gestern Abend krank geworden und kann die Predigtreihe leider nicht fortführen, die wir heute sonst beendet hätten. Aber es ist eine gute Nachricht, heute jetzt mal ein anderes Predigtthema geben, ein bisschen entspannter als die letzten Wochen so. Genau, und heute ist Marathon und deswegen dachte ich, lass uns doch sprechen über den Lauf des Lebens. Der Titel der Predigt heißt Dein Lauf. Ich möchte mit euch über das Leben nachdenken. In Hebräer 12, da heißt es in den ersten beiden Versen folgendermaßen: Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettlauf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen wir noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Hebräerbrief, der vergleicht unser Leben mit einem Wettlauf. Ein Lauf, den jeder von uns rennt. Man könnte sagen, Gott hat jeden von uns in eine Bahn gestellt, in der wir unser Leben rennen. Vielleicht kennt ihr das noch so von den Bundesjugendspielen aus eurer Jugendzeit. Bei uns war es so, wir sind immer beim Sportunterricht nur ums Schulgebäude rumgerannt. Aber dann bei den Bundesjugendspielen, da durfte man auf so ein richtiges Stadion gehen, so mit einer Tartanbahn, mit so richtigen Bahnen. Und dann ging es los. Der Text sagt, es gibt ein Erfolgsgeheimnis, damit wir sicher und gut das Ziel erreichen. Wir sollen nämlich während des Laufs unsere Augen auf Jesus ausrichten. Denn so halten wir durch und so kommen wir ans Ziel. Und das ist eigentlich auch schon die Kernbotschaft meiner Predigt heute. Also wenn du ein bisschen wegdöst zwischendurch oder raus musst, das sollst du mitnehmen. Lauf deinen Lauf mit Blick auf Jesus. Egal in welcher Phase des Rennens du gerade bist, ob in den ganz harten Kilometern oder den ganz leichten, in den ganz beschwerlichen Runden oder in den ganz tollen Runden, wende deinen Blick nicht ab von Jesus. Denn er ist der Anfang und der Vollender des Glaubens. Warum ist das das Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, wer seinen Lauf mit Blick auf Jesus richtet, der hört Dinge von Jesus. Der guckt in seine Augen und bekommt Botschaften von ihm, die unser Herz, die unsere Seele unbedingt hört. Dinge, die wir woanders nicht hören. Zum Beispiel hört man, was Paulus in Epheser 2, Vers 10 so sagt. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wenn wir mit unserem Lauf mit Blick auf Jesus rennen, dann hören wir immer wieder diese Worte: Hey, du bist mein Werk. Du bist mein Werk. Ich habe dich geschaffen. Es gibt dich, weil ich dich wollte. Dein Wesen, deine Begabung, deine Fähigkeiten, die Dinge, für die du begeistert, Dinge, die du kannst und die du liebst, all das habe ich mir ausgedacht. So wollte ich dich. Ich habe den Kontinent und das Land, die Stadt, die von mir ausgesucht, zu der du gehörst. Ich habe bestimmt, zu welcher Zeit und in welcher Generation du leben solltest. Ich kenne dich wirklich durch und durch. Ich weiß sogar deinen Namen. Ich weiß, wer du bist. Und du bist mein Werk. Das heißt ganz konkret, dass du und ich, wir sind mehr als das Ergebnis der Liebe zweier Menschen. Wir sind mehr als der Gang der Dinge wie der Lauf dieser Welt. Wir sind mehr als das Fortpflanzung eben dazugehört. Wir sind mehr als dass ein Mann eine Frau schwängert. Natürlich spielt das alles auch eine Rolle, aber am Ende sagt Gott, mal dahingestellt, ob deine Eltern dich jetzt wollten oder nicht, du bist, du existierst, weil ich dich ins Leben gerufen habe. Du Du bist, weil ich dich wollte. Du bist, weil ich dich erdacht habe. Du bist kein Unfall, bist kein Zufall, sondern du rennst deine Bahn, weil ich dich sehen wollte, weil ich dich ins Leben gerufen habe, weil ich Freude an dir habe. Das hören wir immer wieder, wenn wir Jesus zuschauen, dass er uns anschaut und sagt, ey, vergiss nicht, du bist mein Werk. Paulus sagt dann hier weiter, als Gottes Werk sind wir dazu bestimmt, in dem zu wandeln, in dem zu leben, in den guten Werken, die Gott für uns bereitet hat. Das heißt, in seiner Weisheit hat Gott sich überlegt, dieses und jenes soll meine Elke machen. Dieses und jenes soll mein Robert machen. Dieses und jenes sollen meine Kinder machen. Denn dazu habe ich sie geschaffen, dazu habe ich sie berufen, dazu habe ich sie begabt und befähigt. Das heißt aber auch, jeder Lauf ist anders. Jede Bahn sieht anders aus. Jedes Leben sieht anders aus, weil Gott uns eben individuell gemacht hat und Gedanken gemacht hat, was aus dem Leben und in dem Leben passieren soll und wofür es geschaffen worden ist. Das heißt, meine Aufgabe ist eine andere Aufgabe als die von Elke, eine andere Aufgabe als die von Roland. Ich muss zum Glück nicht machen, was die machen. Ich darf machen, was Gott mir aufgetan hat. Mit Blick auf Jesus kann ich fragen, Gott, was ist denn deine Aufgabe für mein Leben? Zu was hast du mich berufen? Zu was hast du mich beauftragt? Hey, was darf ich machen? Ich finde es ganz wichtig, bei Jesus zu sehen. Jesus ist ja unser Vorbild, auch als Mensch. Und was mir auffällt ist, Jesus hat keine Diakonieeinrichtung, keine Armenhäuser, keine Krankenhäuser gegründet, obwohl die damals auch sehr dringend gebraucht worden wären. Sein Lauf hieß, 15 Jahre als Zimmermann arbeiten, Tische und Stühle bauen, in der Werkstatt friemeln und anschließend auf Montage gehen. Dann 3 Jahre öffentlich von Ort zu Ort gehen, als Rabbi lehren, Leute unterrichten, sich in 12 junge Männer besonders zu investieren, um dann anschließend 3 Tage für die Sünde der Welt zu sühnen. Das war sein Auftrag, das wusste er und das tat er. Stell dir mal vor, wie dramatisch es gewesen wäre, wenn Jesus Kindergärten und Krankenhäuser und Hospize gegründet hätte, aber die Erlösung der Menschen, ach Gott, nee, das gibt mal jemand anderen, das ist mir zu anstrengend. Ein Glück war Jesus und wusste, was Gott ihn vorbereitet hat und was er wandeln sollte und was sein Auftrag war. Und das heißt, du und ich, wir dürfen auch diejenigen sein, die wir sind. Und rausfinden, was Gott für uns vorbereitet hat, die Dinge, die wir tun dürfen. So eine Laufbahn, die wird ja, wenn man so im Stadion ist, von 2 Linien eingerahmt. Und auf beiden Seiten so eine Begrenzung, in der man laufen soll. Und ich finde, man könnte ganz gut übertragen sagen, die eine Linie heißt, dass jeder von uns die eine Aufgabe hat, egal was er macht, dass in der Art und Weise, wie wir es machen, dass wir Jesus Christus repräsentieren. Dass man Jesus in uns entdeckt. Dass die Charaktereigenschaften Gottes sich auch in unserem Wesen, in unserem Charakter ausdrücken. Und da sollen wir alle uns sehr ähneln in dem Punkt. Aber die andere Linie heißt, dass wir mehr und mehr wir selber werden. Mehr und mehr so aussehen, dass unser Leben aussieht, wie wir sind. Denn wir sollen ja die Werke tun, zu denen wir oder ich selber dann von Gott beauftragt bin. Die Probleme lösen, die Gott mir gegeben hat. Die Dinge angeht, für die ich da sein soll. Und das kann eben total individuell sein. Also auf der einen Seite sollen wir alle Christus ähnlicher werden, und aber unser Leben darf dann mehr und mehr doch so sein, wie wir eben sind. Es gibt noch was anderes, was wir immer wieder hören, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir uns so in seinen Blick angucken. Paulus schreibt in Galater 4, Verse 6 und 7, wenn ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, aber Vater. Daher bist du nicht mehr ein Sklave, sondern Sohn. Wenn wir unseren Blick auf Jesus gerichtet halten, hören wir immer wieder uns sagen, ey, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind. Wir dürfen lernen, dass wir nicht als Waisenkinder und also in so einem Waisenkindermodus in der Welt unterwegs sein brauchen, als wenn es dann niemand gäbe, der sich um uns kümmern würde, sondern dass wir wirklich wie Kinder unterwegs sein dürfen, Kinder des Höchstens, Töchter und Söhne Gottes, die wissen, ich bin gesehen, ich bin geliebt, ich bin gekannt. Gott kümmert sich um mich. Und wir dürfen, wenn wir das hören, wenn wir das begreifen, Gott in einer Art und Weise antworten, für die die Griechen gar kein richtiges Wort hatten. Deswegen musste Paulus ein Wort aus dem Hebräischen nehmen und es mitten in den Text mit einfügen, weil die Griechen da kein richtiges Wort für hatten. Er sagt, ey, wenn du dich die Liebe Gottes trifft, dann darfst du antworten und sagen, aber. Und das Aber, das ist im Hebräischen ein Wort, das hätten die Griechen einfach nur als Vater übersetzt. Aber es ist noch viel mehr, es ist noch viel intimer, es drückt noch viel mehr Nähe aus, es ist viel persönlicher. Wir würden vielleicht am ehesten Papa sagen. Paulus sagt, ey, antwortet auf die Liebe eures himmlischen Vaters mit Papa. Er ist mein Papa. Bianca und ich, wir haben ja 3 Kinder, 2 Töchter und 1 Sohn. Und immer mal wieder kommen die so aus dem Nichts zu mir und dann umarmen sie mich und sagen, oh Papa, ich hab dich ja so lieb. Oder sie kommen zu mir und sagen, Papa, du bist der beste Papa auf der ganzen Welt. Als die Mädchen klein waren, wollten sie mich heiraten. Und für mich ist das natürlich das Schönste, was mein Sohn und meine Töchter mir sagen können, weil sie offensichtlich spüren, wie sehr ich sie liebe. Und in die sie empfangen diese Liebe und sagen, ey Papa, das möchte ich auch sagen, wie gut, dass du in meinem Leben bist. Papa, ich liebe dich so. Papa, du bist der beste Papa auf der Welt, wie gut, dass du mein Papa bist. Dich möchte ich nicht missen. Und das ist, was der Papa im Himmel sich auch sich von uns wünscht. Er hat uns ja nicht einfach nur gerettet und der Rettung willen, sondern weil er uns bei sich haben möchte, weil er Nähe mit uns haben möchte, weil er Beziehung und Gemeinschaft leben will. Und dass es so persönlich sein soll, dass die Liebe, die er uns erschenkt, dass wir damit antworten und sagen, aber, hey Papa, wie gut, dass du Teil meines Lebens bist. Wie gut, dass ich dich habe. Ich will euch mal was fragen. Mit wem vergleichen so typischerweise Eltern ihre Kinder? Ihr kennt das ja, dass Leute hier mit so einem Baby reinkommen und dann hier so rumstehen. Man sieht so die Augenringe unter den Augen. Manchmal sind so hier die Schultern so befleckt und besabbert und so. Und man sieht ihn an, ah, so geht's dir also gerade. Wenn die jetzt hier so in der Gemeinde stehen mit ihren Babys und dann kommen so andere Eltern und stehen auch so mit ihren Eltern, mit ihren Babys auf dem Arm. So kennt ihr das, dass man so den Eltern sieht, dass die so rüber gucken auf die anderen Babys? Dann so ihr eigenes Baby angucken und dann so, er ist ja viel schöner als mein Baby. Sieht viel besser aus als meins. Kennt ihr das? Nein, man kennt es nicht. Weil bei ganz typischen normalen Eltern, die vergleichen ihr Kind halt nicht. Wenn sie es doch tun, dann wissen alle, das Kind ist nicht das Problem, sondern die Eltern sind das Problem. Es reicht einfach, dass es ihre Kinder sind. Sie lieben ihr Kind genauso, wie es ist. Aber wenn schon wir unperfekte Eltern so eine Liebe zu unseren Kindern haben, wie, mit wem wird dich dann dein himmlischer Vater vergleichen? Mit wem wird dich dann dein perfekter himmlischer Vater vergleichen? Na, mit niemandem. Weil er dich liebt und du sein Kind bist. Ey, was würde passieren, wenn diese Botschaft in unserem Herzen landen würde? Wenn diese Botschaft bis in die tiefsten Ebenen unseres Herzens rutschen würde? Wenn wir wüssten, ey, mein Papa im Himmel liebt mich genauso, wie ich bin. Und er guckt nicht nach rechts und links, sondern seine Liebe gehört wirklich mir. Was machen wir an der Stelle viel zu oft? Wir schauen nach rechts und nach links, anstatt auf Jesus. Und deswegen sagt der Hebräerbrief das ja auch so. Dabei wollen wir eben nicht nach rechts und nach links schauen. Wir wollen unseren Blick auf Jesus heften. Es gab einen jungen Mann in Israel, der wurde von Gott ausgesucht, der König von Israel zu werden. Gott fand ihn irgendwie am geeignetsten, sein geliebtes Volk zu führen. Und wenn man liest, was über ihn ausgesagt wird, dann scheint er von Gott echt dafür gemacht worden zu sein. Es heißt zum Beispiel, dass er ein großer Mann war, dass er die meisten anderen überragte, was im Kämpfen damals sehr wichtig war. Er war ein hervorragender Kämpfer und Krieger. Das Volk feierte ihn für seine Heldentaten. Er hatte Mut, er hatte Durchsetzungskraft, ein Volk zu führen. Und als besonderes Sahnehäubchen heißt es im Text auch noch, dass er von sehr schöner Gestalt war. Also er war vielleicht so etwas wie der George Clooney, so im Körper eines Arnold Schwarzeneggers, irgendwie in den besten Zeiten. Eines Tages bekommt er Besuch, nämlich von dem berühmten Propheten Samuel, und er sagt zu ihm: Hey, Gott will, dass du der König von Israel wirst. Und er nimmt das Öl, das machte man damals so, kippt es über ihm aus und salbt ihn für diese Aufgabe. Dann kommt der Augenblick, wo das ganze Volk erfährt, dass er der König von Israel werden soll. Und was passiert? Alle applaudieren. Alle sagen: Ey, wow, ist genau der Richtige. Du sollst uns führen. Du bist der richtige Mann. Wenn man sich anschaut, was über diesen Mann, der heißt übrigens Saul, so alles, wenn man sich sein Leben anschaut, dann denkt man: Ey, was für ein toller Lauf, was für eine coole Bahn. Der hat eine tolle Aufgabe, wozu er offensichtlich alle Fähigkeiten besaß. Gott traut ihm die Aufgabe zu. Das Volk findet es super, dass er sie führen soll. Er kriegt eine richtige Stellung und ist bestätigt in all dem. Neben der Macht und dem Einfluss, der er für diese große Verantwortung brauchte, bekommt er noch Geld dazu, bekommt Reichtum dazu. Er kann also wirklich gestalten, er kann ausleben, zu was Gott ihn gemacht hat. Und er hat Erfolg, es läuft richtig gut. Bis eines Tages ein Nachbarvolk kommt und Israel überfallen möchte und die nehmen einen Riesen und sagen: Ey, ihr müsst gegen diesen Riesen kämpfen, sonst werden wir euch einnehmen. Und im Volk Israel findet sich keiner, der gegen diesen Riesen Goliath antreten möchte. Keiner traut sich, nicht die besten Kämpfer und auch Saul selber nicht. Und so sind sie alle verzweifelt und fragen sich, was sollen wir machen. Aber es gibt einen Typen, einen ganz unbekannten Menschen, ist so ein Hirtenjunge, so ein Musiker, und der sagt: Ich mach das. Und Saul in seiner Verzweiflung sagt: Okay, du machst es, aber wenn du das machst und es schaffst, du kriegst sogar meine Tochter zur Frau, also gib dir richtig Mühe, dass du das schaffst. Und tatsächlich, David besiegt Goliath, rettet das ganze Volk, Saul ist mega glücklich, David macht einen Riesenjob, der König wird sein Schwiegervater und er ist mega loyal, steigt ins Militär ein, David ist glücklich und Saul erst recht. Aber dann kommt eines Tages David zurück und hat einen Kampf gewonnen. Und dann hört Saul ein paar Frauen singen. Und die singen Folgendes: Saul hat seine 1000 erschlagen und David seine 10.000. Und dieser Song, der schlägt in Sauls Herz ein wie eine Bombe. Auf einmal läuft er seinen Lauf nicht mehr fixiert auf seinen Vater im Himmel, sondern er fängt in seinem Lauf an, rechts und links zu gucken und sich nicht mehr an dem zu orientieren, was Gott an Berufung, an Auftrag auf sein Leben gesetzt hat. Man kann sich ja schön vorstellen, was passiert, wenn einer so richtig schön am Laufen und am Rennen ist und nicht mehr nach vorne guckt, sondern auf einmal nur noch auf eine Seite guckt und auf eine andere Bahn schaut. Man rennt irgendwann gegen eine Wand, es muss crashen, man muss hinfallen, es kann nicht gut enden. Saul vergleicht von dem Tag an alles, was David macht, mit sich selbst. David wird der Fixpunkt, er wird der Vergleichspunkt seines Lebens. Und er erlebt, was Vergleichen immer macht. Es raubt ihm die Freude an den Dingen, die Gott einem geschenkt hat. Es raubt ihm die Freude an den Aufgaben, für die wir gemacht wurden. Man wird unzufrieden, man wird eifersüchtig, man freut sich nicht mehr mit den Erfolgen der anderen. Manchmal fühlt man sich sogar selber bedroht. Und wenn dann der niemand stellt und korrigiert, kann man sogar böse werden. Und so geht es Saul. Er hört auf, seinen Lauf zu rennen. Er hört auf, sich an dem zu freuen, was er alles hat. Sondern tut nun alles und fängt an, alles zu tun, um David irgendwie loszuwerden. Ihn zu zerstören, ihn klein zu kriegen, ihn zu töten. Hauptsache, David ist weg. Er kann ihn nicht ertragen, weil er denkt, dass der Erfolg von David seinen eigenen Wert bedroht, seine Bedeutung, wer er ist, was er erreicht hat. Und dieses Vergleichsding wuchert dermaßen in seinem Herzen, dass es am Ende alles ruiniert und sein ganzes Königtum an die Wand fährt. Diese Geschichte im Alten Testament ist uns eine Riesenwarnung. Wer sich über diejenigen definiert, die in der Bahn rechts und links neben uns laufen, der ruiniert sein Leben. Das wird ein Film mit dem Titel Desaster. Alles läuft nach Plan, aber der Plan geht nicht auf. Deswegen sagt der Hebräerbrief: Lauf deinen Lauf für Jesus. Fixiere ihn. Das ist das Erfolgsgeheimnis. Höre seine Stimme, lass ihn dich definieren und wisse, Gott vergleicht dich nicht. Du hast einen Papa, der sich kümmert. Du hast einen Papa, dessen Werk du bist. Der für dich einen einzigartigen Lauf geschaffen hat. Du bist schon zu guten Werken bestimmt. Die hat er schon vorbereitet, die du tun darfst. Und es gibt einen Lauf, der von niemand anderem gerannt werden kann, außer von dir. Und für diesen Lauf, für dieses Rennen gibt es Gnade von Gott. Wenn du in der Bahn bleibst und mit Blick auf Jesus läufst, dann verspricht er dir, wirst du bei ihm ins Ziel kommen. Dann wird er dich ins Ziel bringen. Wenn ich versuchen würde, ein Dietrich Bonhoeffer, ein William Wilberforce, eine Mutter Teresa zu werden, ich würde jämmerlich scheitern. Ich würde es einfach nicht hinkriegen. Ich kann einfach nur Matthias Pache sein. Und der beste Matthias Pache werden, den Gott sich ausgedacht hat. Ich möchte mit einer Geschichte enden. 1992 waren in Barcelona die Olympischen Spiele. Der englische 400-Meter-Läufer Derek Redmond war der große Favorit auf den Olympiasieg im 400-Meter-Rennen. Seit seinem ersten Rennen träumte er eigentlich bei Olympia eines Tages die 400 Meter zu gewinnen. Und dann war das Halbfinale. Die Pistole wird geschossen, das Rennen geht los und Derek Redmond ist richtig gut dabei. Er läuft richtig gut, das Finale ist nahe, alles passt. Und auf einmal spürt er aber einen stechenden und tiefen Schmerz mitten in seinem Bein. Er kann nicht mehr auftreten, er fällt hin und landet auf der Laufbahn und bleibt liegen. Die anderen sind in Bruchteilen von Sekunden an ihm vorbei. Aber er kämpft sich hoch, er rappelt sich hoch, er fängt an zu hummeln, um weiterzukommen, weil er unbedingt ins Ziel will. Er will unbedingt diesen Lauf vollenden. Als er im Stadion in die Runde kommt, da rennt auf einmal jemand von der Tribüne und runter, überwindet die Begrenzung, kämpft sich durch die Sicherheitsbeamten durch und rennt auf die Bahn zu Derek Redmond. Es ist sein Vater, Jim. Er sagt zu seinem weinenden Sohn, ey, du musst das nicht machen. Doch, doch, ich will aber. Okay, dann machen wir es gemeinsam. Und so sind sie zusammengelaufen. Die Sicherheitsbeamten bekämpften, stützt sich der Vater meinem Sohn ab. Und sie blieben in Dereks Bahn und beendeten den Lauf. Das Publikum stand auf, das Stadion steht, manche fangen an zu weinen angesichts der berührenden Szene vor sich, alle fangen an zu applaudieren und es wird ein Olympiamoment, der über die Welt geht. Derek hat nicht die Goldmedaille gewonnen, er ist nicht ins Finale gekommen, er wurde nicht Olympiasieger. Aber vielleicht war das im Nachhinein auch nicht mehr so wichtig. Er erreichte das Ziel mit der unglaublichen Erfahrung an seinen Vater, der, als er seinen Sohn leiden sah, den alles verließ, seinen Zuschauerplatz verließ, um ihm zu helfen, das Ziel zu erreichen. Weißt du, der himmlische Vater ist auch ein Papa, der dir entgegenrennt, wenn du in deiner Bahn stürzt, wenn du hinfällst und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Du hast einen Vater, der dich für diesen Lauf geschaffen hat und der dich nicht mit anderen vergleicht. Und der, wenn er dich ins Leben schickt und du die Höhen und mit den Höhen und den Tiefen ringst oder dich versuchst, mit anderen zu vergleichen, der immer wieder sagt, guck mich an. Guck mich an, wir schaffen das gemeinsam. Du bist mein Werk, du bist mein Kind. Du bist dazu geschaffen, da Dinge zu tun, die ich für dich vorbereitet habe. Lauf mit meiner Gnade und du wirst das Ziel erreichen. Amen.